Wir lesen 2. Timotheus 2. Dürfen wir uns überhaupt messen mit solchen großen Aposteln wie einem Paulus oder einem Timotheus? Es geht nicht um Größe, es geht um die Spur und um die Kurven nachzuzeichnen, die typisch sind für den Missionsdienst und die Hingabe an der Sache Jesu. Überschrieben Kampf und Leiden. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. Bedenke, was ich sage, der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, für welches ich leide, bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Verbrecher, wie ein Übeltäter. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Es kommt das immer wieder, was im Gottesdienst oft wie eine Formel klingt. Amen. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Aber das Ernst, verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ich war noch sehr jung, junger Pastor, als ich zum ersten Mal nach Asien ging, um Missionare zu besuchen. Und ich hatte Zwischenlandung in Karachi und dort habe ich eine Tasse Tee getrunken und dort war ein englischer Geschäftsmann, der seit über 20 Jahren in Asien lebte. Und ich war so in der ganzen Freude und im ganzen Stolz auf das, was mich erwartet. Ich konnte mir nichts Größeres denken als Missionsarbeit. Und da fragt mich dieser Geschäftsmann, was machen Sie denn, was führt Sie denn nach Asien? Und ich habe ganz stolz gesagt, ich kenne hier in Pakistan einen Arzt und er macht eine wunderbare Arbeit und so war so gerade im Loslegen. Und da winkt er bloß ab und sagt, ihr Christen seid doch schmutzige Leute. Was wollt denn ihr mit eurem fiesen Charakter? Die sind euch doch haushoch überlegen mit ihren Religionen. Die haben doch eine viel höhere Moral. Ich bin Engländer, ich war auch mal Christ. Woher kommt eure Arroganz, euer Hochmut, dass ihr andere Menschen bekehren wollt? Es war wie ein Eimer kaltes Wasser über mich hinweg. Wir haben in der Zwischenzeit noch manches mitbekommen und habe ja gleich am Anfang, am ersten Abend gesagt, Mission ist auch inzwischen in Europa ein gehasstes Unternehmen. Ihr werdet es innerhalb der Christen immer wieder finden, wie Spott und Verachtung euch trifft. Wer das Ansehen der Welt gewinnen will, der muss was anderes wählen als Mission. Es ist der Jesusweg der Verachtung. Übrigens auch Evangelisation. Wir müssen aufpassen, dass wir uns in dieser Welt nicht anbiedern und meinen, mit einem falschen Kompromiss und mit einer Verfälschung des Evangeliums und mit Tricks die Wahrheit, die anstößige Wahrheit des Evangeliums von Jesus unter die Leute zu bringen. In diesen beiden Briefen an Timotheus spricht Paulus ganz viel darüber, über die Feindschaft. Und wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Lauf der Jahrhunderte eine ganz große Veränderung auch in Europa geschehen ist. Endgültig sind die Zeiten des christlichen Abendlandes vorbei und wir bringen sie nicht mehr zurück. Die Zahl der bibeltreuen Evangelikalen wird allen Erfolgsberichten zum Trotz Jahr für Jahr in Europa kleiner. Es erfordert Mut, sich zu Jesus und zu seinem Wort zu bekennen. Und nur wer die Bibel liest, der versteht das alles. Wenn schon im ersten Johannesbrief gesagt wird, dass viele Antichristusse da sind, die gegen Christus kämpfen, das ist der Kampf. Wenn in Offenbarung 12 davon gesprochen ist, dass der Drache auf die Erde gestürzt ist und wütet und die Gemeinde zerbrechen will. Wie hat ein Apostel Paulus bei seinem Abschied von den Ältesten von Ephesus in Milet davon gesprochen, dass die Gemeinde von innen her zerstört wird. Dass der Teufel umherzieht wie ein brüllender Löwe, sagt Petrus, und sucht, wen er verschlinge. Und da wollt ihr Missionsboten sein, in Europa oder irgendwo sonst in der Welt. Was wollt denn ihr erreichen, wenn die ganze Hölle aufsteht und gegen euch kämpft? Punkt 1, Vers 1, sei nun stark. Wenn man euch als Team das zuruft, die ihr wirklich eure ganze Kraft gegeben habt, sei nun stark, wie kann man euch aufputschen? Wie kann man euch neue Kraft geben? Courage. Kommt, tapfer, mutig, ja wie? Ihr werdet merken, das Gefühl kann man nur kurze Zeit ankurbeln und in Bewegung kriegen. Sei stark. Wie gut, dass das hier eindeutig ist. Sei nun stark durch die Gnade in Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, ihr werdet im Dienst für Jesus Schritt für Schritt täglich, stündlich dran erinnert. Darüber freut euch. Dass ihr schwache Leute seid, versagende Leute, aber dass die Gnade Jesu uns hochhebt, dass Jesus Schwache beruft und dass seine Kraft sich in unserer Schwachheit vollendet. So hat es Paulus formuliert. Was ist denn die Gnade? Die Gnade beugt uns. Schönste Lied von der Gnade hat John Newton gedichtet. Amazing Grace. Ein stolzer Mann. Seinen Sklaventransporten unterwegs. Und dann hat ihn Jesus getroffen, dann wurde er der Prediger der verachteten Clapham-Sekte, wie die Engländer sagten. Und seine ganze Leidenschaft war, ich will für Jesus noch was tun. Und dann hat er angefangen, gegen das Unrecht zu kämpfen. Die Gnade Jesu hat ihn ergriffen. Und er sagt von seinem Leben, wenn ich etwas rühmen will, ich will in tausenden von Jahren der Ewigkeit bloß noch die Gnade rühmen, die mich herausgerissen hat. Ich habe oft Sorge, dass wir Evangelikalen manchmal doch sehr stolze Leute sind. Und meinen, wir hätten mehr als die anderen, weil wir mehr könnten und treuer wären. Und vergessen, dass das die Gnade Jesu ist. Wenn überhaupt irgendwo eine Gemeinde wächst und wenn irgendwo ein Missionsunternehmen Frucht hat. Die Gnade beugt uns tief. Und das ist ein Prozess bis zu unserem letzten Atemzug. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen wäre. Es gibt unter Evangelikalen einen merkwürdigen Perfektionismus, als ob sie die Sünde überwunden hätten. Es waren ganz furchtbare Zeiten, wo unter den Bibeltreuen die Lehre umging vom reinen Herzen. Keine halbe Stunde, wenn die Gnade Jesu dich nicht bewahrt und du fällst in die schlimmsten Abgründe. Das ist ein Thema, das ich kaum ansprechen will, aus meiner Erfahrung mit Missionaren. Im letzten Urwalddorf können Sie sich den ganzen Schmutz vom Internet runterladen, wenn die Gnade Jesu Sie nicht bewahrt und Sie in Jesus bleiben. So schwach sind wir, gerade in der Einsamkeit und in der Ohnmacht. Und keiner soll sagen, das schaffe ich. Sei stark durch die Gnade in Christus Jesus. So hat es ja Paulus auch in der geistlichen Waffenausrüstung gesagt. Sei stark in dem Herrn. Stell dich täglich und stündlich in die Kraft Jesu hinein. Das kann man nur tun durch die Gnade, wo man sagt, Herr, ich bin schwach, doch du bist stark. Und dir vertraue ich. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und Paulus hat nie mehr gemeint, das, was er vorher war, als er stolzer Jude war, Pharisäer. Nie mehr. Bloß noch die Gnade greifen und ein Leben lang dieser Gnade nachjagen. Da steht das griechische Wort stark machen, endynameo. Mich stark machen. Du, Jesus, kannst mich stark machen. Das sind 6 Befehle, die ich euch zeigen will. Im Vers 2. Befiehl es treuen Menschen an. Da heißt eigentlich, vertraue es treuen Menschen. Wenn ihr als junge Leute euer Leben plant, es war bei mir so, man plant irgendwo, was man als Bild hat, wie man für Jesus einmal kämpfen und streiten will. Vielleicht haben wir das Bild, dass wir vielen Menschen das Wort austeilen dürfen. Mir fällt auf, dass der Paulus von was ganz anderem redet, dem Timotheus wichtig macht, nämlich den kleinen Dienst der Multiplizierung rüstet du tüchtige Leute zu, die andere lehren können. Ich freue mich, dass es Großevangelisationen gibt. Aber der größte Dienst, und die meisten sind zum Glauben gekommen, ich kann es nicht schätzen, aber ich schätze vielleicht so 80%, sind durch die persönliche Evangelisation und durch die persönliche Mitarbeiterschulung gewachsen und dadurch hat sich das Evangelium verbreitet durch die Welt. Und wenn einer im Missionsdienst draußen ist, ist von Anfang an wichtig, dass er merkt, Jesus schafft durchs Team. Und das sind andere, ganz besonders die Leute vor Ort, die die Landschaft kennen und die Sprache sprechen. Wenn ich nur ein paar zurüsten kann und wenn die paar wieder andere zurüsten. Die Navigatoren haben das ja zu ihrem Leitspruch erklärt. Und die wunderbare Arbeit der Kleingruppen, wo man Bibellehre sich selber erarbeitet, über der Schrift, ist dort wirklich vorbildlich wieder zu lernen. In Jahrhunderten haben es die Christen falsch im Kopf gehabt und haben gemeint, Lehre, das kann bloß der tun, der einen Priesterrock anhat. Und der gewisse Weihen von der kirchlichen Hierarchie hat. Und wir müssen heute aufpassen, dass wir nicht meinen, ich bräuchte irgendwelche Grade oder Befähigungen oder sonst etwas. Jeder Christ soll an diesem Dienst teilhaben. Und da ist es ganz wichtig, keine andere Voraussetzung als diese menschlichen Gaben, Bibelkenntnis, ein brennendes Herz und die Liebe zu anderen, damit man andere zurüsten kann. Und das ist heute ein Dienst wichtiger denn je. Ich bin sehr dankbar, dass es eure Bibelschulen gibt. Und ich kenne sie, weil wir von unserer Arbeit Hilfe Brüder in den meisten Bibelschulen der Welt beteiligt waren mit Hilfen. Aber ich sehe heute auch die große Zahl, die es finanziell, von Leuten, die es finanziell sich nie leisten können, eine Bibelschule zu besuchen. Und wenn man das heute sieht, wie in Lateinamerika, in Asien und in Afrika neue Modelle entwickelt wurden mit ganz schlichten Materialien, wieder Mitarbeiter der Gemeinde zuzurüsten, oft nicht einmal mehr in einem Raum, sondern oft sitzt man unter einem Baum und dann trifft man sich einmal im Monat und dann kommen die Pastoren alle zusammen und man vertieft das wieder unter dem Wort. Das ist so wichtig, dass es gar nicht nach unseren Klischeevorstellungen geht, sondern dass möglichst viele zugerüstet werden. Das ist heute wichtig. Mobilisierung, und das auch in unserem Land. Das heißt doch, mit biblischer Tiefe, Bibelarbeit ist das Zentrum unserer Gemeindewachstumsarbeit. Die Formen können wechseln. Da gibt es in der Bibel nie ein Modell. Da gibt es alle möglichen Muster. Aber dass es dort sein muss, Befehl, es anderen an, vertraue es anderen an, was du gehört hast. Und dann Leute müssen sein, die tüchtig sind, die treu sind, wieder andere zu lehren. Das ist der wichtige Dienst, der von uns gefordert ist. Da steht bei Paulus vorne dran, in der Zurüstung des Timotheus. Und dann leide mit, Vers 3. Lauter Befehle, sei stark, vertraue an, leide mit. In diesem Abschnitt kommt das mehrfach vor vom Leiden. Und das kommt im ganzen Brief mehrfach vor. Und das kommt in allen Briefen vor. Und es kommt im ganzen Evangelium vor. Das mit dem Leiden. Warum spielt denn das eine so wichtige Rolle im Neuen Testament? Weil die Jesusgemeinde den Hass, den antichristlichen Hass ertragen muss. Und ich kann gegen diese antichristliche Macht nicht bestehen, indem ich Schutzdämme aufbaue. Es gibt in unseren Gemeinden immer viel, die wollen immer, dass man gegen die schlechten Filme zu Feld zielt oder gegen Gotteslästerung. Nein, wir fangen nicht an, Schutzdämme zu bauen, sondern wir wollen stehen und das sagt der Paulus jetzt mit dem Bild des Kämpfers, des Soldaten. Wir wollen kämpfen und er denkt nie, dass wir mit Waffen gegen Menschen kämpfen. Das hat ja gar keinen Wert. Sondern wenn er vom Soldaten spricht, vom Militär, dann meint er diese Festigkeit eines, der nicht weicht. Da dachte er an einen römischen Legionär, der stand wie ein Fels in der Brandung. Steh du als Zeuge Jesu. Wir haben keine anderen Waffen als die Liebe und die Segnung der Feinde und das Martyrium. Da heißt von den ersten Christen, sie gingen fröhlich von des Rats Angesicht, dass sie gewürdigt waren, um Jesu willen Schmach zu leiden. Ich interessiere mich für Missionsgeschichte und habe das auch ein wenig zusammengestellt und habe das all unseren Leuten gegeben und haben manche gesagt, ja, das ist ein bisschen zu hoch für uns. Ich will doch nur, dass wir es dann übersetzen können, wenn die kleinen Widerstände und der Hass und die Feindschaft und der Spott gegen uns losbricht, wenn das in der Missionsgeschichte immer so war, dass Jesus seine Siege errungen hat, wie der Widerstand am größten war. Und wie diese mutigen Zeugen immer auf der Linie des härtesten Widerstandes losgegangen sind und nichts abgebrochen haben von der Schärfe des Evangeliums. In Äthiopien wurde ja die Mission erst 1927 ermöglicht. Der Arzt Dr. Thomas Lembi war einer der ersten. Und die amerikanischen SAM-Missionare, die haben nur ein paar Jahre gehabt. Sie sind ja, sieht heute wie ein Zufall aus, wie durch ein Missverständnis, durch die falsche Führung eines Guides dorthin gekommen, wo dann die ersten gläubig wurden. Ich glaube, 40 waren es, als der Abessinische Krieg ausbrach und alle Missionare das Land verlassen mussten. Hinterließen sie 40 Gläubige und die waren gerade so schlicht zum Glauben gekommen die amerikanischen Missionare, Roland Bingham, die sagten, das werden die nicht überleben. Da brach eine ganz schlimme Christenverfolgung über diese 40 her. Die Italiener waren damals gnadenlos. Das Einfachste waren noch 100 schwere Peitschenhiebe. Andere sind im Gefängnis umgebracht worden. Und als der Abessinische Krieg vorbei war und die Missionare zurückkehrten, sind sie in den Süden gezogen und wollten suchen, welche Reste sie noch finden von der Missionsarbeit. Es waren doch Christen, die in den Anfangsgründen waren. Und am Morgen, wie sie bei ihrem Quartier losziehen wollen, da merken sie plötzlich, wie Leute über den Berg ziehen. Sagen sie, ist heute Markt? Warum kommen da so viele Leute? Da zogen die Christen der Karl-Heubert-Kirche ihnen entgegen. 10.000. Ohne Missionar. Jesus hat in der Verfolgung das gewirkt. Es fällt mir jetzt schwer, dass ich nicht von anderen Gebieten erzählen kann, wo es ganz ähnlich war. Ich muss selber mal nachschauen. Es ist ein Grundgesetz des Reiches Gottes. Und diese Kirche ist wie die lutherische Mekane-Jesus-Kirche. Noch einmal, in der marxistischen Zeit durch eine brutale Verfolgung gegangen. Und wie im letzten Jahr da waren, sagten sie, die nächste Verfolgung ist nicht weit. Die Leute vom alten kommunistischen Regime, die sitzen immer noch in der Regierung. Und wir wissen, dass die nächste Verfolgung kommt. Und die Kirche wächst. Verdoppelt sich, vervielfacht sich, weil's Leiden ein Segen ist, weil's konzentriert aufs Wesentliche, weil man nicht abgehalten wird vom Vielerlei, das uns oft aufhält. Paulus sagt zum Timotheus, du musst nicht ein Draufgänger sein, ich möchte dich nicht mobilisieren, so wie mir manchmal die Aufrufe machen, sei du einer, der konzentriert in der Spur Jesu auch Widerstände aushalten kann. Es ist wichtig, dass man es weiß. Das sind die biblischen Voraussetzungen. Und beim Bild vom Soldaten ist das noch wichtig, die Selbstbeherrschung. Und Paulus sagt, kümmere dich nicht zu sehr um die irdischen Dinge, um die materiellen Dinge, um deine Rentenversicherung, um die Absicherung, um die äußere Sicherheit, welche Krankheiten drohen können. Sei du einer, der dem Kommando gefällt und der dem Herrn gefallen will, Jesus gefallen. Das ist die Ausrichtung. Und dann tritt du auf die Kampfbahn wie ein Sportler, auf dem Zuschauerrang zu sitzen. Das ist leicht. Und dann die Kommentare abzugeben, wie es richtig gehen müsste. Sei du einer, der selber läuft. Und tritt du auf die Kampfbahn und dann renne los. Und dann betäube deinen Leib. Und konzentrier dich auf das Wesentliche. Ich habe neulich im Mittleren Osten einen Christen gefunden, einen arabischen Christen, der Juwelenhändler war am Golf. Und dann zum Glauben an Jesus kam und seinen Laden dicht gemacht hat. Und jetzt besucht er Gefängnisse und kümmert sich um inhaftierte Moslems. Das ist eine Riesenarbeit. Die Regierung erlaubt ihm den Zugang. Und er sagt, ihr ahnt nicht, was ich hier an Jesus liebe, an diesen Menschen, die oft gar keine medizinische Behandlung haben, weitergeben kann. Und ich gucke ihn an und sage, du hast alles aufgegeben. Was hast du gehabt mit deinem Geschäft und mit deiner Existenz? Dann guckt er mich an, so ein junger Mann mit 35. Sagt, ich aufgegeben? Nichts habe ich aufgegeben. Ich habe alles gefunden. Ich habe alles gefunden. Nur so kann man Jesu Dienst ausüben. Wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Nächster Befehl, vergiss Jesus nicht. Kann man Jesus vergessen? Vergiss Jesus nicht. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Den kann man natürlich vergessen, wenn man bloß noch die Schwierigkeiten sieht. Wenn man bloß noch in den Nachrichtensendungen hört, welche Gefahren jetzt drohen, da drehen Missionare durch. Wenn man bloß noch sieht, wie viel Misserfolg man in der Arbeit hat. Alles, was wir sehen, spricht dagegen. Als ob unsere Sendung überhaupt noch einen Sinn hätte. Nee, ich gebe auf. Frustriert. Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Ja, wie? Denk doch an die ersten Zeugen der Auferstehung. Da wurden sie froh, da sie den Herrn sahen. Vorher hatten sie sich eingeschlossen aus Furcht. Und dann trat Jesus mitten unter sie. Du musst doch dauernd die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus haben, sonst kannst du nicht mein Diener sein. Es geschieht doch nicht durch deine Kraft und durch deine Macht und durch dein Können. Noch nie in der ganzen Geschichte der Christen hat ein noch so frommer Christ durch seine guten Worte oder durch seine guten Methoden jemand bekehren können. Es hat nur immer Jesus durch seinen Geist tun können. Wir waren immer nur Werkzeuge. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Und jetzt muss ich wieder an diese Pioniere denken in der Missionsgeschichte, dass die gesagt haben, die schwierigsten Länder, gerade richtig, die Todesnachrichten, kann uns nicht abhalten. Wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es für mich kein Unmöglich. Und Jesus hat sich dazu gestellt und sich dazu bekannt. Auch Widerstände von Menschen konnten noch nie für den auferstandenen Jesus ein Hindernis sein. Wenn er die Todesmacht zerbrochen hat, dann will er von uns, dass wir mit seiner Kraft rechnen. Ganz am Anfang der Missionsbewegung stand ja Graf Zinzendorf, 1700 geboren, das kann man sich leicht merken mit den zwei Nullen, 1760 gestorben. Der kam aus einem guten Stall. Der Vater war Minister, der Stiefvater war Generalfeldmarschall. Die Oma hat ihn versorgt, er war fortwährend von der Dienerschaft umgeben. Bis zum sechsten Lebensjahr wurde er nur in der Sänfte getragen. Er konnte zeitlebens nie richtig gehen, war umgeben von Geld und Wohlstand und Pracht. Ihm stand der direkte Weg zum Kaiser in Europa offen, als Reichsgraf. Und als er sein Abitur hatte, hat ihm die Oma eine Kavaliersreise bezahlt, 1,5 Jahre mit der eigenen Kutsche unter Dienerschaft nach Paris. Und Zinzendorf macht auf dieser Reise einen Umweg über Düsseldorf und geht in die Gemäldegalerie und sieht das Bild von Domenico Feti, des gekreuzigten Jesus, des dorngekrönten Jesus. Und er kennt jetzt die Geschichte nur halb. Darum müsst ihr aufpassen. Da steht ja unter diesem Bild, das in Würzburg dann heute hängt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und da sagen alle, da hätte sich Zinzendorf bekehrt, der war schon seit Kind ein Jesus ergebener Mann, ganz früh. Er schrieb in sein Tagebuch, wie er dieses Bild sah, da schoss mir das Blut und ich bat meinen Heiland, dass er mich notfalls auch mit Gewalt in sein Leiden hineinreiße. 18-jähriger junger Mann betet, dass Jesus ihn ins Leiden hineinreißt. Und das kam. Er wurde verstoßen, Flüchtling. Aber er war ein Mann, der gesagt hat, als er seine Missionsboten, die Mähren von Herrnhut aussandte, die schwierigsten Plätze, Labrador, Grönland, Eskimos, China hat er projiziert, in Sibirien, die entferntesten Stämme. Wenn Jesus auferstanden ist, dann möchte ich dort die Leute hinschicken. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Und so waren dann die Leute, die er gesandt hat. Einer, der in Herrnhut so arm war, dass er barfuß lief und keine Schuhe hat, den hat man gefragt, würdest du auch in die Mission gehen? Da hat er gesagt, wenn mir jemand ein paar Schuhe kauft, dann werde ich morgen gehen. Nach Labrador war, weil es so kalt war, braucht er Schuhe, sonst hätte er sie nicht gewollt. Kümmer dich nicht um die materiellen Dinge. Wenn der Herr dich sendet, dann sind die Türen offen, dass Jesus sein Reich baut, auch heute. Und jetzt darf Paulus den Timotheus zurüsten, es geht oft so, dass Gott das anders macht, als wir planen. Und dass er uns auf die Seite nimmt und dann andere sendet. Aber der Paulus sagt, ich freue mich, dass Gottes Wort läuft, das ist das Wichtigste in der Mission. Das Evangelium läuft. Wenn man Paulus fragte im Philipperbrief, wie geht's denn dir, er war inhaftiert, dann sagt er, dem Evangelium geht's gut. Das Evangelium läuft. Seine persönlichen Dinge konnte er ganz zurückstellen, es war gar nicht wichtig. Wenn nur etwas für die Sache Jesu herauskommt. Wenn nur etwas für die Sache Jesu herauskommt. Und das ist ein Geheimnis. Dass wir gerade in den versperrten Ländern erleben. Über lange Jahre überlegt im Osten in dieser Arbeit durch den eisernen Vorhang hindurch diese Bibeln zu schmuggeln. Ach, was war das eine Zeit, wie man erlebt hat, wie das Wort lief. Fast hat man heute, wo die Grenzen offen sind, Heimweh nach diesen Zeiten, wo alles so aufs Evangelium konzentriert war. Das Evangelium läuft. Lesen wir mal daraufhin die Apostelgeschichte durch. Wie die Verkündiger gar nicht viel von sich machen, wie es immer bloß heißt, das Wort wurde mächtig oder das Wort breitete sich aus oder sie wurden dem Wort gehorsam. Das müssen wir heute wieder lernen. Ich halte da die schlimmste Gefährdung aller Missionsarbeit. An der Bibelkritik, an der Zerstörung des Vertrauens ins Wort Gottes. Ich habe mein Studium in Tübingen und Heidelberg gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Liebe Schwestern und Brüder, man kann auch auf andere Weise sein Vertrauen in die Bibel zerstören. Das Wort Gottes ist in sich so autoritär, so mächtig und hat solch eine Kraft. Das hat ja Jesus beschrieben, dem Gleichnis zur stillwachsenden Saat. Du musst bloß den Samen auf die Erde werfen und dann lass das geschehen. Da wird die Frucht aufwachsen. Der da das ausgesät hat, der legt sich ins Bett und der steht wieder auf und der kümmert sich nicht drum und dann plötzlich kommt die Ernte. Es kann sein, du erlebst es gar nicht mehr. Den wichtigsten Dienst, den wir tun können in unseren Gemeinden hier, in unseren missionarischen Gesprächen in unserem Land, zurüsten, dass das Wort Gottes verteilt wird. Dieses mächtige Wort. Sagt am ersten Abend, das einzige Werkzeug, das der Heilige Geist hat, um Wiedergeburt zu schaffen, ist Wort Gottes. Das Wort geschieht, breitet dieses Wort aus und das ist nötig, diesen Hunger in unserem Land und in der Welt. Und wenn nur das Wort Gottes läuft, darum ist es so wichtig, dass wir Bibelschulen haben und dass wir Bibelkreise haben. Die wichtigsten Kreise in lebendigen Gemeinden sind dort, wo man wirklich sind, wo in dem Wort Gottes gearbeitet wird und wo man dieses Wort Gottes auf sich wirken lässt und wo man es weiterträgt. Und noch das Letzte, das ist gewisslich wahr, das Sechste, das ist gewisslich wahr. Es ist ein herrlicher Vers, so ein Kettenvers, ein Lied. Sterben wir? Ja, nur das wäre ja furchtbar, wenn wir sterben. Na, sagt der Paulus, wir werden mit Jesus leben. Selbst wenn uns das Leben genommen wird, was soll denn noch geschehen seit der Auferstehung Jesu? Es kann ja nichts mehr geschehen. Wir werden mit Jesus leben. Ist euch dies immer bewusst? Wenn der Herr mich heute heimholt, bin ich zu beneiden. Ich darf meinen Herrn schauen von Angesicht zu Angesicht. Jeder, der im Glauben steht und heimgeholt wird, stirbt. Ist doch Beförderung. Die Afrikaner sagen, he was promoted to glory. Er ist vollendet. Für die Zurückbleibenden ist es immer schwierig. Also wir sollten gar nicht so viel tun, aber wir haben in dieser Welt noch was zu arbeiten und darum wollen wir treu dabei bleiben. dulden wir, so werden wir mitherrschen, auch das, was wir an Nachteilen ertragen müssen. Und jetzt kommt ein Vers, der passt eigentlich gar nicht rein. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Da liegt ein heiliger Ernst drauf. Wenn wir Jesus verleugnen, dann wird uns Jesus auch verleugnen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Jesus-Bekenntnis auch bei uns ist die Würde und unser Heilstand. Sonst gehen wir verloren, wenn wir Jesus nicht klar bekennen, auch in dieser Zeit, wo es nicht mehr klar ist in unseren Gemeinden, wer Jesus ist. Der Heiland und der Erlöser, der Todesüberwinder und der Retter, dass es kein anderes Heil gibt. Ich kenne Missionsgesellschaften, sie gehören nicht zu den evangelikalen Missionen, wo man bis zum Präsidenten hineinlehrt, alle Religionen führen zu Gott. Und da müssen wir hinstehen und sagen, es gibt kein anderes Heil als allein in Jesus. Das Bekenntnis von uns gefordert, in einer Zeit der Lauheit und der Trägheit und der Verwirrung, der Wahrheit und der Verfälschung der Wahrheit, wenn wir ihn verleugnen, dann wird er uns verleugnen, aber ein großer Trost. Wenn wir untreu sind, ach, leider sind wir so wenig treu in unserer Nachfolge. Er kann dich nicht verleugnen. Herrlich, dass er uns durchträgt und dass wir im Missionsdienst und im Dienst für Jesus, auch im Gemeindedienst und der Jugendarbeit oder wo ihr gebraucht werdet, von seiner Treue getragen werden, dass der gute Hirte uns in seine Hand nimmt und dass uns niemand und nichts aus seiner Hand reißen kann, bloß wenn wir ihn verleugnen. Davor bewahre uns die Gnade Jesu.